This is Radio.
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Dienstag, der 19. September 2023, genau 20 Uhr und 4 Minuten. Ihr hört wie jeden dritten Dienstag im Monat Doppelpass live on air im Bermuda-Funk. Und wie so häufig, nein, wie fast immer, wie immer haben wir euch hoffentlich auch heute einen auch für euch interessanten Studiogast mitgebracht. Unser Gast am heutigen Abend ist der Trainer des SV Waldhof, Rüdiger Rehm. Hallo Rüdiger.
Hallo zusammen.
Und während ich das Intro gesprochen habe, hat sich der Nennert sicher eine erste Frage überlegt.
Ja, also ich bin nicht der Nennert, der Ralf, aber ich habe eine Frage an dich. Stell dich doch erstmal unseren Hörern vor.
Ja, ich glaube, mein Name muss ich nicht vorstellen, Rüdiger Rehm, aber mache ich natürlich alles gerne. Und es ist natürlich auch nicht jeder dabei, der mich kennt oder der mich auch irgendwann mal schon beim Waldhof gesehen hat. Es sind ja schon ein paar Jahre dazwischen und es gibt mit Sicherheit auch den einen oder anderen jüngeren Hörer. Ich bin 44 Jahre alt, noch in zwei Monaten anders, aber jetzt noch 44 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder, bin verheiratet, lebe in der Nähe von Heilbronn, komme auch von dort, bin auch von dort gebürtig. Bin 1997 zum SV Waldhof als Spieler gekommen und durfte 4 Jahre das Waldhof-Trikot tragen. 4 schöne Jahre gehabt, sehr erfolgreiche Jahre, auch wenn im ersten Jahr mein Stammplatz noch nicht da war, sondern ich eher so ein bisschen Kaderauffüller war. Und dann aber nach und nach habe ich mich einfach reingearbeitet und habe einfach eine schöne Erlebnisse gehabt mit dem Waldhof, wo wir nachher sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen. Dann habe ich meine Profikarriere 2007 beendet und bin dann nach Groß Asbach gegangen und habe dort so langsam meine Trainerkarriere begonnen, wo jetzt der Waldhof meine 5. Station ist, nach Sonnenhof Groß Asbach, nach Arminia Bielefeld, WN Wiesbaden, dem FC Ingolstadt und jetzt SV Waldhof seit Juni 2023. Und ich freue mich jetzt einfach auf die nächsten, hoffentlich Jahre, ja, die wir zusammen verbringen werden, und bin frohen Mutes, dass wir auch eine erfolgreiche Zeit gemeinsam haben.
Das hört sich doch erstmal super an. Genau, Rüdiger, wir haben sehr, sehr viele Fragen natürlich bekommen. Ich würde trotzdem gern mit dem letzten Spiel anfangen. Sonntag, Ende stand eine 0-2 Niederlage gegen Ulm. Genau, wir waren eigentlich alle dort, wissen, warum das so gekommen ist. Genau, vielleicht trotzdem mal kurz deine Einschätzung zum Spiel. Klar waren die roten Karten sicherlich entscheidend, aber genau, du hast es auch gesagt, insgesamt warst du zufrieden mit der Mannschaft. Genau, vielleicht mal ein kurzes Feedback.
Ja, in der Analyse ist jetzt auch nichts anderes rausgekommen, als was am Sonntag eigentlich auch schon gesehen haben. Wir haben natürlich durch die roten Karten uns selber im Endeffekt ins Hintertreffen gebracht. Die dürfen uns beide nicht passieren. Beide rote Karten dürfen uns nicht passieren. Die erste war natürlich dann sehr, sehr unglücklich. Julian Riedel war eigentlich sehr, sehr gut drauf, gerade auch in Münster, hat dann eine leichte Verletzung davongetragen gehabt, hat dann ein bisschen weniger trainiert gehabt, aber war jetzt eigentlich wieder fit und das ist eigentlich ein erfahrener Mann und eigentlich nicht bekannt für Grätschen. Ja, von daher war das sicherlich eine rote Karte, die vermeidbar war und die vermeidbar sein muss und wo wir auch daraus lernen müssen, weil 80 Minuten in Unterzahl ist dann natürlich schon eine schwierige Situation. Dann haben wir den ersten Plan natürlich aufgestellt, dass wir Passi rausgenommen haben, wollten dadurch versuchen, die Null so lange wie möglich zu halten, um dem Gegner dann auch so ein bisschen eine Nervosität reinzubringen. Das sind einfach auch Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben als Trainerteam und haben eben gesagt, okay, wenn wir jetzt die Null lange halten, dann ist es irgendwann möglich, diesen Nadelstich zu setzen und jetzt nicht ins offene Messer zu laufen. Und das hat eigentlich auch ganz ordentlich ausgesehen bis zu der Standardsituation, die dann zum 0-1 geführt hat. Auch dann wollte die Mannschaft kurz vor der Halbzeit mal ein bisschen höher pressen. Da haben wir sie natürlich schnell wieder zurückgerufen und gesagt, 0-1 nehmen wir so an, nehmen wir in die Halbzeit mit. Gucken, dass wir in der zweiten Halbzeit dann eben weiter die Stabilität halten und auf diesen einen Moment warten. Und dann konnten wir auch oder hätten wir auch immer offensiver wechseln können. Und so war es dann ja auch. Die eine oder andere Situation ergab sich. Und dann haben wir die letzten 20 Minuten leider in doppelter Unterzahl gespielt. Also es waren die letzten 20 Minuten wegen der Nachspielzeit. Und dann war es natürlich in doppelter Unterzahl sehr, sehr schwierig, nochmal offensiv nachzulegen, nochmal sich da durchzusetzen mit 2 Mann weniger. Trotzdem hat die Mannschaft gefightet. Sie hat alles gegeben. Sie hat sich im Endeffekt leider nicht belohnt. Das ist das Einzige, was wir am Ende dann leider Gottes feststellen müssen, weil so eine Belohnung, so ein Ausgleich wäre sicherlich jetzt nicht hoch verdient gewesen, aber aufgrund des aufopferungsvollen Kampfes sicherlich auch nicht unverdient. Und der Gegner und auch der gegnerische Trainer, mit dem ich mich ja auch gut unterhalten habe am Ende, der hat schon auch gesehen, dass die Mannschaft gefeitet hat und dass sie es den Ullmann selbst mit 2 Mann weniger sehr, sehr schwer gemacht hat.
Genau, ja. Also ich glaube, die Zuschauer haben sich auch dementsprechend bei der Mannschaft bedankt. Genau, hat alles gestimmt. Schauen wir mal ein paar Tage voraus.
Bis aufs Ergebnis,
ich glaub, das natürlich.
Die Zuschauer waren voll hinter uns und ich glaube, es wäre explodiert, hätten wir dann 1-1 Ausgleichstreffer
sofort
gemacht.
Genau, also die Stimmung
genau
war
das Ding gewesen.
Vollkommen richtig, bin ich bei dir, genau. Lass uns mal genau aufs kommende Spiel schauen. Samstag in Saarbrücken. Wir haben eigentlich genau 2 Stammspieler in der Verteidigung, die ausfallen werden aufgrund der roten Karten. Welche Überlegungen hast du dir zu dem Spiel gemacht, beziehungsweise wie gehst du unter dem Aspekt an das Spiel ran, was die Vorbereitung betrifft?
Ja, natürlich ist es wieder ein ganz anderes Spiel in Saarbrücken, als wir es jetzt zu Hause hatten. Und ich hoffe nicht, dass wir wieder eine Unterzahlsituation haben. Vielleicht haben wir auch mal eine Überzahlsituation. Auch das wäre mal eine Erfahrungswert. Aber wichtig ist, dass wir das einfach auch durchgesprochen haben, wie wir da im Endeffekt dann auch vorgehen wollen. Das ist immer so eine, ja, jede Situation ist immer wieder ein bisschen neu mit Mannschaften. Und jeder muss dann auch wissen, was der Plan dahinter ist. Und ich hoffe, dass wir das jetzt endgültig drin haben, dass wir wissen, was wir da machen sollten. Und für das Saarbrücken-Spiel sieht es einfach so aus, dass wir unseren Plan Plan einfach weiter beibehalten. Ja. Wir wollen unsere Spielart beibehalten. Ich glaube, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind, waren. Ja, auch die Niederlage wird uns jetzt nicht umwerfen. Ja, wir versuchen hinten die Kompaktheit weiter hinzubekommen. Wir haben aus dem Spiel raus, auch jetzt gegen Ulm, relativ wenig zugelassen. Ja, wir müssen natürlich schauen, dass wir bei den Standardsituationen, auch jetzt war es wieder eine Standardsituation aus dem Boden weg. Also der Ball war am Boden, der dann reingeschoben worden ist. Das hat dann auch immer ein bisschen was mit Aufmerksamkeit und mit Verantwortung zu tun, dass man dann wirklich auch mehr da noch investiert. Wir haben viele Standardsituationen aber auch verteidigt und gut verteidigt, aber es kommen halt immer wieder die Situationen vor, dass der Gegner dann zum Abschluss kommt und uns da gerade im Moment trifft. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir da schon einen Schritt nach vorne gemacht haben und werden dann gucken, dass wir die Saarbrücker, die eine gute Mannschaft haben, die aber auch einen Spieler verloren haben jetzt am Sonntag, den ich auch sehr, sehr gut kenne, mit einer Situation, da ist eine rote Karte relativ easy wegzustecken, anstatt einen Schien- und Wadenbeinbruch, den Patrick Schmidt erlitten hat. Das tut mir persönlich auch weh, weil ich ihn auch sehr, sehr gut kenne. Ich habe ihm auch meine Genesungswünsche geschickt und hoffe, dass er trotzdem wieder zurückkommt und dass alles gut verheilt. Ja, und wir sind gut vorbereitet. Wir wissen, dass wir gut sind. Ja, wir wissen, dass wir vielleicht nicht die Besten sind, aber wir wissen, dass wir so gut sind, dass wir überall bestehen können. Und wir müssen aber dafür auch immer ins Limit gehen.
Ja, wir hatten jetzt gerade Stichwort Saarbrücken auch so ein bisschen über die Abwehrsituation gesprochen, also weil ja zwei Spieler fehlen. Da gibt es jetzt einige Fragen von den Waldhof-Fans. Einer zum Beispiel, Waldhof Nase, der hat eine Frage zu unserer Standardverteidigung. Ich mache es jetzt mal ein bisschen wortwörtlich übersetzt. Bist du zufrieden mit unseren Innenverteidigern oder andersrum gefragt, siehst du noch ein Potenzial, dass größere Innenverteidiger besser wären, um Standards zu verteidigen, was ja in der dritten Liga oft ein Mittel ist, um erfolgreich zu sein? Sind wir dazu unsicher aufgestellt?
Ja, ich habe es ja auch gerade schon gesagt. Ich glaube, dass wir viele Standards auch sehr, sehr gut wegverteidigen. Aber es ist natürlich trotzdem auffällig, dass uns da immer wieder was passiert. Und wir werden daran arbeiten, werden gucken. Klar, Malte Karpstein hat uns gefehlt jetzt auch, der natürlich einer ist, der dieses Gardemaß hat. Und der sicherlich auch darum in München gleich auch begonnen hat im ersten Spiel, weil wir eben da schon auch Wert drauf legen, dass wir das auch brauchen. Du brauchst immer eine gute Mischung, ja, zwischen dem Fußballerischen, dem Spielerischen, dem Handlungsschnellen, aber eben auch diesen Luftzweikämpfen. Aber wir haben eigentlich in den Luftzweikämpfen jetzt nicht so das Hintertreffen, außer in diesen entscheidenden Situationen. Und da geht es halt darum, dann auch wirklich zu gewinnen. Also du kannst alle Statistiken rausholen. Wir werden in den Luftzweikämpfen nicht unterlegen sein. Ja.
Ja, als Fan hat man natürlich, wenn man dann so gegen Lübeck spielt und sieht, da sind Spieler größer als 1,90, gleich 2,3 im Strafraum bei zahlreichen Ecken, hat man natürlich immer eine große Nervosität.
Kann ich vielleicht nachvollziehen, hat vielleicht auch was mit der letzten Saison auch noch zu tun. Ja, ich glaube, da ist auch immer wieder mal sowas in die Richtung passiert. Ja, wir werden da dran arbeiten, aber dann fällt dir halt auch immer wieder das eine oder andere weg. Ja, wenn du nur 2 Meter Hünen hast, dann hast du natürlich am Boden auch irgendwann ein Problem. Ja, und von daher, du brauchst die richtige Mischung und ich denke schon, dass wir eine ordentliche Mischung haben. Wir haben die Mannschaft vergrößert, sie hat schon ein bisschen mehr Größe bekommen durch den einen oder anderen Neuzugang, aber jetzt jeden auf 2 Meter Höhe, den wollen wir auch nicht, weil dann fehlt halt, wie gesagt, auch das Fußballerische und wir brauchen eine gute Mischung. Wir haben eine ordentliche Verteidigung aus dem Spiel raus. Und jetzt geht es eben darum, in der Strafraumbesetzung bei Standards einfach noch weiter stabil dran zu bleiben. Aber ich will das den Jungs auch nicht so oft in den Kopf rufen, sondern wir bleiben dran, wir arbeiten daran, wir trainieren an dem Bereich und versuchen uns da zu optimieren. Dann geht es halt auch darum, die Flanke zu verhindern, was uns am Sonntag leider auch nicht so gelungen ist, wie ich es mir eigentlich davon vorstelle.
Bei vielen Gegentoren ist das ja immer der Schlüssel gewesen. Auch in Dresden hätte man die Flanke zum Tor der Dresdner verhindern können. Wollen wir vielleicht ein bisschen über den Kader erstmal reden?
Vielleicht noch eine kurze Frage. Wird der Malte eine Option sein für Samstag? Oder?
Malte ist jetzt nach, ich weiß gar nicht, war 4 Wochen, glaube ich, weg. Ist jetzt eine Woche im Training oder 10 Tage. Ist auf einem guten Weg. Und wenn Malte jetzt diese Woche ordentlich trainiert und alles drum und dran, ist Malte natürlich auch wichtig, auch ihn vielleicht dann auch reinzuwerfen. Ja, ich weiß nicht, ob er jetzt schon von Anfang an dabei ist, aber er war jetzt schon auch im Kader, weil wir genau auf diese Situation eigentlich auch so ein bisschen fokussiert waren. Wenn wir ihn zum Schluss brauchen, kopfballstark, dann hätten wir ihn sicherlich auch reinwerfen können noch. Soweit ist er schon. Also von daher, jetzt wird er halt von Woche zu Woche wird er weiter aufgebaut. Aber wir haben, glaube ich, 4 meiner Meinung nach sehr ordentliche Innenverteidiger, die, glaube ich, müssen wir mal hochrechnen, wie viel Drittligaspiele die haben, aber ich glaube, die kommen fast auf 400, 500, kommen sie mit Sicherheit zusammen, 4 Stück. Und von daher haben wir da eine sehr, sehr ordentliche Präsenz, auch zum Teil in der zweiten Liga alle schon gespielt. Und deswegen glaube ich schon, dass wir da gut aufgestellt sind. Aber es gilt nicht nur um die Innenverteidigung, sondern die Defensivarbeit ist eben von vorne bis hinten durchzuführen, von den Außenverteidigern genauso wie von den Stürmern. Und da müssen wir uns alle gegenseitig unterstützen. Und ich glaube schon, dass wir insgesamt einen Tick stabiler geworden sind. Aber es reicht noch nicht aus.
Ja, da haben wir eine Frage bei den Innenverteidigern von Cutler. Er sagt, es gehört schon Mut dazu, als neuer Trainer den Kapitän und Publikumsliebling auf die Bank zu setzen. Machst du dir darüber Gedanken oder bewertest du das rein sportlich?
Also ich bewerte immer alles rein sportlich, weil das ist meine Hauptaufgabe. Und wenn ich eben dann einen die Nase vorne sehe, dann heißt es aber auch nicht, dass es in Stein gemeißelt ist, sondern dann heißt es, es ist für diesen Zeitpunkt. Und wenn wir mit dieser Formation, das haben wir ja zweimal dann erfolgreich auch gespielt, dann ist ja klar, dass man dann jetzt sagt, okay, jetzt schmeiße ich direkt wieder alles um. Es ist rein sportlich, die Jungs wissen Bescheid, wenn sie mal nicht zum Zug kommen, dann wissen sie, warum sie nicht spielen, und die Jungs, die spielen, die werden wir mit voller Kraft unterstützen. Und wenn im Endeffekt dann der Kapitän mal draußen ist, das gehört heute auch dazu, das ist eine ganz normale Sache, mit Cello auch sehr, sehr lange gesprochen, natürlich hat er nicht jubelschreiend den Platz verlassen, sondern ist ja klar, dass er unbedingt spielen will, und das ist auch gut so, und jede Einwechslung, die der Cello, wo er reinkam, hat er uns unfassbar geholfen, hat da hinten dann trotzdem geguckt, dass nichts mehr anbrennt, in Münster zum Beispiel, das die Dinger rausgeköpft, jetzt auch gegen Ulm ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Manchmal muss man auch, ich sage immer, manchmal muss man auch mal angepiekst werden, um vielleicht nochmal einen letzten Kitzel nochmal rauszuholen aus einem Spieler. Ja, ich glaube, dass er natürlich über Jahre jetzt immer gespielt hat, und dann kommt man auch vielleicht mal in so einen Trott rein, und vielleicht braucht man dann einfach mal kurz einen Schuss von Bug. Das ist nichts Schlimmes für mich als Trainer, für die Spieler tut es immer ein bisschen mehr weh, für Fans ist dann immer nochmal was anderes, aber er kann jede Woche beweisen, dass er der Bessere ist, und jetzt wird er sicherlich auch sehr, sehr nah dran sein, seine Chance zu haben, dass er in Saarbrücken natürlich auch beginnt, weil das Spiel gegen Ulm war sehr, sehr gut von ihm.
Stichwort Torwartsituation, weil wir gerade von angepiekst sprachen.
Ja, Torwartsituation ist so, dass der Jan natürlich auch 3 Wochen ausgefallen ist und der Lucien, glaube ich, nicht so schlecht gespielt hat, dass wir sagen müssen, wir müssen einen angeschlagenen oder einen noch nicht 100% fitten Jan Bartels jetzt sofort reinschmeißen. Der Konkurrenzkampf ist da. Auch da spielt, am Ende spielt der Bessere, den wir als Trainerstab für besser empfinden. Ich glaube, wenn wir in unserer Runde hier jetzt eine Aufstellung machen würden, jeder Einzelne, hätten wir wahrscheinlich 5, 6 verschiedene. Das ist ganz normal. Am Ende muss ich die Aufstellung treffen. Ich muss auch den Kopf hinhalten, wenn es dann mal irgendwann nicht läuft. Und ich glaube, dass die Jungs schon wissen, wenn sie mal nicht spielen, warum sie nicht spielen. Und das ist für mich das Entscheidende. Und dann kann jeder daran arbeiten, dass er sich verbessert.
Kurze Nachfrage dazu. Also ist das so bei dir, also auch bei der Torhüterposition, weil wir da eigentlich immer oder bei allen Vereinen heißt, der spielt und etc. Also ist es bei dir, dass du immer Training schaust und auch wirklich mal sein kann, okay?
Nein,
also da ist schon, dass ich das nicht falsch verstanden oder die Fans, genau.
Also. Nein, also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, jede Trainingswoche, jetzt gucken wir mal, oh, der Innenverteidiger hat da besser gespielt oder der Stürmer hat, da kann es vielleicht mal sein beim Sturm, da ist immer wieder was anderes, wenn da einer mal wirklich einen guten Lauf hat in der Woche und viel trifft, aber im Großen und Ganzen gibt es ja immer die Bewertung, letztes Spiel, nächster Gegner und Trainingswoche. So, wenn das letzte Spiel hervorragend war, ja, dann muss die Trainingswoche von dem einen Spieler so schlecht sein, dass wir sagen, okay, den nehmen wir raus. Oder die Trainingswoche des anderen so brutal gut, was ich mir fast nicht vorstellen kann, dass man dann was verändert. Ja. So, das sind immer die 3 Kriterien, die man nimmt. Und dann, oder die nimmt man raus, sagt, okay, wie war das letzte Spiel? Wie hat jeder Einzelne gespielt? Wie war die Trainingswoche? Ja, und wer ist der nächste Gegner? Was haben wir dann überhaupt vor? Ja, und daraus resultiert dann im Endeffekt dann auch die Aufstellung des nächsten Spieles. Aber es ist nicht so, und ich glaube, das hat man auch schon gemerkt, dass ich jetzt nicht der bin, der jede Woche 5 Änderungen macht oder 10 Änderungen macht am besten, ja, nur weil der eine vielleicht gerade im Training besser ist. Dann kann er bei der Einwechslung kann er zeigen, dass er der Bessere ist, und dann muss er halt dranbleiben. So als Julian Riegmann hat jetzt schon auch sehr, sehr positiv performt, sowohl in den Testspielen als auch im Training, als auch in Münster, wo er uns erstens gerettet hat einerseits, andererseits das Tor vorbereitet, das 3-1. Deswegen hat er es verdient gehabt.
Das ist klar. Meine Frage war auf die Torhüter bezogen, weil du gemeint hast, okay, er hat jetzt 3, 4 Spiele gemacht, wo er gut war, gab es keinen Grund zu wechseln. Jetzt wird der Jan auch wieder bald irgendwie wieder 100%ig fit sein. Genau, wie gehst du damit um? Also wer bleibt denn unser Torhüter? Oder in welchen Abständen misst du das, dass du sagst, okay...
Wenn der Jan 100% fit ist, dann wird bewertet. Ganz einfach. Ja, okay. Also der ist, er war meiner Meinung nach, seiner Meinung nach war er schon 100% fit, meiner Meinung nach war er noch nicht 100% fit, weil das nach 3 Wochen Ausfallzeit und mit einer Kopfverletzung, ja, ja, das ist schon eine andere Sache gewesen. Und das habe ich auch im Spiel gegen Vettersheim, da hat er gespielt und da hat man schon auch ein paar Sachen gesehen. Im Training hat er hervorragend gespielt. Und die Jungs, ich will, dass die Konkurrenzsituation hoch bleibt. Die sollen schon alle Gas geben und der im Endeffekt am besten performt, wo wir das Beste gefühlt haben, der wird da noch spielen.
Stimmt es, dass die Spieler erst am Spieltag selbst von dir erfahren, wer denn spielt?
Das habe ich aber auch noch nie anders erlebt. Also ich natürlich weiß der eine oder andere Spieler, dass er wahrscheinlich spielen wird, weil es aus einem Gespräch rauskommt, vielleicht auch aus einer Trainingseinheit. Aber ich kenne das auch nicht anders als Spieler, dass du wirklich zu 100% erst weißt, wenn die Aufstellung an der Wand hängt, dass ich dann auch spielen werde. Also das ist eine ganz normale Geschichte, meiner Meinung nach. Und weil sonst würde ich ja die anderen, wenn ich da Mittwoch schon sagen würde, wer spielt am Samstag, dann brauchen die anderen ja gar nicht mehr zum Training kommen. Also das würde mir für mich keinen Sinn machen. Aber das weiß natürlich trotzdem, weiß der eine oder andere, dass er wahrscheinlich auch spielen wird.
Ja, jetzt haben wir ja relativ früh in der Saison schon die ein oder andere von außen betrachtet schwierige Entscheidung gesehen, die du treffen musstest oder auch dann getroffen hast. Beispielsweise Außenverteidigung, wo wir, glaube ich, sehr lang an einem Albenas dran waren, der dann auch endlich kam. Vorher haben wir noch einen Jonas Karls aus der zweiten Liga geholt, auch, glaube ich, ein sehr guter, sehr erfahrener Spieler, der sich jetzt plötzlich auch auf der Bank wiederfindet. Wie gehst du mit so Situationen um, allgemein von der Kommunikation her, aber auch, das ist ja zumindest von außen betrachtet keine einfache Entscheidung, bestimmt auch keine einfache Kommunikation, die da getroffen werden muss.
Ja, je nachdem, wie man sieht. Ja, ich sage halt eben den Jungs dann, was mir fehlt, und dann müssen sie daran arbeiten, dass sie es verbessern. Und der Jonas weiß genau, der ist ein richtig guter. Aber man muss ja auch mal eins sagen, ein Neuzugang muss erstmal immer ankommen. Ja, das ist nicht einfach. Die haben einen Umzug, ja, die müssen eine neue Stadt kennenlernen, die haben eine neue Heimat, die lernen einen neuen Verein, es gibt neue Abläufe, vielleicht ein neuer Trainer, neue Mitspieler. Also da ist unglaublich viel. Und dann ist 3 Monate sind jetzt rum, oder was haben wir jetzt, September, 3 Monate, wo wir zusammengekommen sind. Das heißt, die Mannschaft muss sich auch immer noch finden. Das ist ja nicht so, dass da alle herkommen. Das kennt man aus jedem normalen Arbeitsleben auch. Ja, wenn man eine Stadt wechselt und wechselt zu einem Arbeitgeber in einer völlig anderen Stadt, vielleicht noch weit weg, muss seine Familie erstmal mitziehen, dann dauert das noch ein bisschen, dann hat man eine kleine Wohnung, dann dauert das noch, bis der Umzug. So, das heißt, es dauert immer ein bisschen. Ja, man will im Fußball halt leider Gottes immer alles, alles sofort. Ja, das ist immer so das Thema. Aber man braucht auch mal Geduld und man braucht vor allem auch Widerstandsfähigkeit. Und Widerstandsfähigkeit sehe ich darin, dass man Rückschläge eben wegsteckt. Ja, nur der Rückschläge wegsteckt, wird am Ende auch nach oben kommen. Das kann man an ganz vielen Beispielen kann man das ablesen. Und deswegen müssen die Jungs einfach auch merken, okay, ich habe jetzt vielleicht ein Jahr nicht gespielt, ja, das hat mir gefehlt. Ich habe zwar die Qualität und das Potenzial für die zweite Liga oder auf jeden Fall für die dritte Liga, aber ich muss auch erstmal wieder in meinen Rhythmus kommen, in meinen Ablauf kommen. Es fehlen ein paar Sachen. Und deswegen ist eben der ein oder andere, wie jetzt ein Frido Wagner, der ein Jahr jetzt gespielt hat, aber glaube ich im ersten Phase letztes Jahr hat er auch nicht so gespielt. Julian Riedel, der neu dazu kam, hat letztes Jahr auch noch ein bisschen Probleme gehabt. Alles ganz normal. Ja. Für mich als Trainer ganz normal. Die Spieler wollen es natürlich auch, wenn es geht, so schnell wie möglich. Die Fans denken, ja, wieso haben wir den geholt? Jetzt sitzt er da. Nein, für mich ist es ein Kader mit 20 Mann. Wir haben eine super ausgeglichene Mannschaft. Ja, oder insgesamt 25 Spieler mit den ganzen Jungen auch. Und die Jungs geben Vollgas. Und dann kann halt auch nicht jeder im Kader sein, wenn alle fit sind, weil die Physioabteilung einen überragenden Job macht, die Athletikabteilung einen sehr, sehr guten Job macht und mit uns die Steuerung gut macht. So ist es halt dann, dass wir 20 nennen müssen. Auch das ist keine leichte Entscheidung für mich. Ja, da sitzt man dann auch oft zusammen und grübeln die Köpfe und sagen, oh, nicht, dass er uns wegbricht oder sonst irgendwas, aber es darf keiner wegbrechen. Ja, es ist so ein kleiner Kreis und jeder wird zum Zug kommen.
Von den Neuzugängen, Albenas zum Beispiel und der Perluckel, die haben sich aber sehr schnell integriert und schon Fuß gefasst, ne, in der Mannschaft.
Ja, es geht ja beim einen geht's mal ein bisschen schneller, beim anderen geht's ein bisschen langsamer. Ja, wobei Per Lockl jetzt auch gerade so für mich so einen kleinen Nenner, der hat super begonnen, hat eine super Vorbereitung gespielt, außer in Würzburg. Aber auch das weiß er, ja, weil ich mit ihm da offen drüber gesprochen habe. Würzburg hat ein schlechtes Spiel gemacht in der Vorbereitungsphase. Ansonsten hat er super Spiele gemacht. Dann hat er auch begonnen, meines Meinung in München ein hervorragendes. Ja, und jetzt kommt der junge Mann aber auch mit 22 dann so ins Normale, in den normalen Alltag rein und dann fängt vielleicht mal an, so ein bisschen der Kopf zu grübeln oder man merkt, ah scheiße, jetzt komme ich gerade nicht mehr ganz so in die Zweikämpfe, jetzt kommt der Pass vielleicht nicht so an. dann kommt mal kurz ein anderer rein und dann schüttelt er sich und dann gilt es wieder weiterzumachen. Aber die Jungs haben alle einen guten Job. Auch ein Jonas Karls hat sehr, sehr positive Situationen gehabt. Ja. Auch ein Jan Bartels hat super gehalten. Also es gibt jetzt nichts, wo ich sage, der hatte jetzt gar keine Situation oder sonst irgendwas. Und jeder hat seine Chance schon bekriegt bei uns. Das ist auch sehr ungewöhnlich, dass jeder schon zum Einsatz kam, bis auf Melvin Zock, der nur bei der zweiten Mannschaft bis jetzt gespielt hat, das dritte Tor war, aber ich bin ja froh, dass wenigstens mal zwei Torhüter gehalten haben, ja, und nicht alle drei irgendwie ausgefallen wären, weil das wird's kritisch.
Okay, lass uns weiter bei Spielern bleiben, sehr viele Fragen dazu, unter anderem von Hallo Genscher. Baxterbahn, auf welcher Position siehst du ihn am besten gesetzt?
Ja, im Moment hängt er natürlich in der hängenden Spitze für uns natürlich, weil er unglaublich laufstark ist. Ja. Bex macht Meter, die wahrscheinlich auch keiner so richtig sieht. Er schließt uns unglaublich viele Räume für die Defensive, deswegen passiert auch aus dem Spiel raus sehr, sehr wenig für den Gegner, weil er uns auch da natürlich ganz gut hilft. Er ist so dieses, in diesem Dreier-Mittelfeldgestirn ist er derjenige, der vorne versucht, das Pressing einzuleiten. Ja, ich nenne ihn immer so ein bisschen eine Thomas-Müller-Funktion. Dafür muss er aber noch ein Tick torgefährlicher werden, dafür muss er offensiv noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft kriegen, aber er leitet das Pressing, er lenkt das Pressing, er redet viel auf dem Platz, bringt den Laden zusammen und er ist halt unglaublich laufstark. Und jetzt geht es halt noch darum, so wie gegen Halle einen Elfmeter rauszuholen, den dann auch noch zu machen. Gegen Lübeck hat er, glaube ich, das 1-0 vorbereitet mit einem Pass auf Hawkins, ja, der dann geschossen hat. Also von daher hat drei Scorerpunkte in 6 Spielen. Da geht schon ein bisschen mehr noch, da kann man noch was draufpacken, aber damit bin ich auch offensiv nicht unzufrieden. Und defensiv muss er natürlich genauso wie den anderen versuchen, dass wir den Laden dicht kriegen.
Okay, machen wir weiter. Frage von Tarek. Was würdest du als die größte Stärke des Teams herausstellen, aktuell?
Also aktuell gehen wir natürlich vor allem auf die Leidenschaft und wir haben die Laufbereitschaft. Wir sind jetzt bei, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wie die Laufleistung jetzt am Sonntag war, aber jetzt waren wir natürlich auch irgendwann nur noch zu 8. Ja, deswegen muss man dann immer ein bisschen runterrechnen, aber wir haben wirklich es geschafft, die Mannschaft auf über 120 Kilometer pro Spiel zu bringen, sowohl gegen Halle als auch gegen Münster. Und das ist so ein bisschen eine Sache, wo ich sage, damit können wir anfangen. Das heißt, mit Laufstärke, mit Kampfkraft, wir haben eine gute Zweikampfquote in vielen Bereichen, auch wenn man es vielleicht an den Gegentoren jetzt noch nicht so sieht. Aber wir setzen uns in vielen Bereichen im Zweikampf ganz ordentlich durch, haben eine gute Zweikampfpräsenz. Was uns noch fehlt, ist eben diese Null, ja, dass wir wirklich dieses Quäntchen auch vielleicht haben, dass der Gegner mal die erste Chance auch mal vergibt und nicht immer gleich auch noch ein Tor draus macht. Ja, oder dass wir eben bei den Elfmetern nicht hinlegen wie in Münster, dass wir mal zu Null bleiben und. Aber ich glaube, dass die Mannschaft viele Stärken hat. Ihre Lernwilligkeit ist unglaublich hoch, ihre Bereitschaft ist sehr, sehr hoch. Ja, und jetzt geht es eben darum, auch noch die Qualität beim einen oder anderen. Wir haben eine unglaublich entwicklungsfähige Mannschaft. Ich wüsste jetzt nicht den Altersschnitt, aber ich glaube, wir liegen so bei 23, 24 Jahren. Das heißt, und das war ja auch das Ziel des Vereins, dass wir es schaffen, eine Mannschaft zu entwickeln, die im Endeffekt auch mal 1, 2 Jahre, 3 Jahre sich auch entwickeln kann. Ja, und nicht im Endeffekt dann mit 29, 30-Jährigen oder vielleicht sogar 33-Jährigen, die bei uns auf der Liste standen, dann im Endeffekt das Rentenalter einzuleiten, sondern es ging eher darum, mal eine Mannschaft zu entwickeln, die dann über die nächsten Jahre, ja, es wird nie so passieren, dass alle da bleiben, aber zumindest mal ein Teil.
Okay, kurze Rückfrage, du hast gerade was Interessantes genannt. Wir sind auch als Mannschaft fast 120 Kilometer gekommen für das Spiel. Also inwiefern ist das ein wichtiger Faktor, das zu messen? Also gibt es da Messgrößen, dass man sagt, 120 Kilometer ist gut oder mittel schlecht? Genau, also höre ich jetzt so zum ersten Mal mit konkreten Zahlen. Klar, die Spieler werden immer gemessen, deiner 10, 11, aber wie setzt man da als Trainer an?
Also für uns ist es wichtig, dass wir erstens eine Laufdistanz hinkriegen. Ja, und das ist für mich die 120 Kilometer ist so der, also sehr, sehr gut. Ja. Okay. Dann ab den 110 sage ich, muss es sein. Ja, es kommt auch immer auf die Länge des Spiels an, Nachspielzeiten und so weiter, kommt es ja auch immer wieder mal. Alles, was unter 110 ist, dann ist man im Endeffekt zu langsam unterwegs gewesen, beziehungsweise zu wenig unterwegs gewesen. Ja, dann kann man sagen, das reicht dann eigentlich nicht aus. Dann bist du normalerweise auch. Es gibt vielleicht mal 2 Mannschaften, die das drunter haben, ja, weil sie einfach nicht laufen. Aber wenn du als Mannschaft unter 110 Kilometern, sehen wir es nicht. Aber das Wichtige ist noch, dass du im Endeffekt eine Intensität an den Tag legst. Ja, du kannst 120 Kilometer im Jogging-Stil laufen, das ist überhaupt kein Problem. Und das kriegen wahrscheinlich auch alle hin. Aber die Entscheidung ist ja die Intensität. Und da sind wir dann eben bei einem Prozentsatz, wo ich sage, wo es natürlich auch ein Innenverteidiger ein bisschen weniger hat als vielleicht ein Außenbahnspieler. Und die Intensität bedeutet, dass sie sprintfähig sind, ja, also nicht nur die 120 Kilometer zusammenlaufen, sondern am besten noch 12 Kilometer intensiv unterwegs waren, dann haben wir normalerweise ein
gutes Spiel. Das wird dann auch so gemessen, dass man sagt, okay, von diesen 14 Kilometer, der Spieler gerannt ist, waren 4 Kilometer Sprint und...
Ich bin kein Datenexperte, aber wenn mein Athletiktrainer zu mir sagt, wir haben 120 Kilometer gelaufen, wir waren 12 Kilometer intensiv und wir haben 3-1 gewonnen in Münster, dann weiß ich, okay, das ist sicherlich ein Grund, warum du dann auch erfolgreich sein kannst. Ja? Und ich glaube, Union Berlin und die anderen Mannschaften, die da oben, Freiburg, immer sehr, Mainz eigentlich, bis auf dieses Jahr, weiß ich jetzt nicht, wie da die Laufdaten sind, müssen wir mal checken, aber es sind immer sehr, sehr laufstarke Mannschaften gewesen, die nicht die höchste Qualität haben und die dann eben was anderes mit reinwerfen müssen. Und das gilt es eben dann eben auch nach vorne zu treiben.
Stichwort höchste Qualität oder Kreativität. Wir hatten ja vor der Saison, wurde ja mitgeteilt, dass der Kader ein bisschen, also vom Etat ein bisschen runtergefahren wird. Wir hatten die letzten Jahre oft unheimlich gute Kreativspieler. Wir hatten einen Höger, wir hatten einen Lebo, wir hatten früher mal einen Ferrati oder einen Schnatterer. Würdest du mir widersprechen, wenn ich sage, dass wir diese Saison in unserem Kader etwas weniger Qualität haben, was diese außerordentlichen Kreativspieler anbelangt?
Ich sage, Qualität kann man auch entwickeln. Ja? Und ich glaube, dass ein Lebo, wo er gekommen ist, wahrscheinlich auch noch nicht die Qualität hatte, wie da, wo er gegangen ist. Und ähnlich sehe ich es bei Martinovic. Ja? Martinovic hatte sicherlich nicht die Qualität, wo er gekommen ist, wie die, wo er gegangen ist. Und das ist ja genau das, wo wir angesetzt haben. Wir haben die komplette Offensive verloren. Ja? Und dann müssen wir natürlich schauen, oder ja, ein, zwei sind noch da geblieben von der Offensive, aber dann müssen wir natürlich schauen, dass wir das natürlich auch versuchen zu entwickeln. Deswegen haben wir junge Spieler geholt. Denn Kelvin Arase ist noch 24 Jahre alt. Ja, Minas Gouras 25 Jahre alt. Und die anderen Jungs sind zum Teil noch drunter sogar. Also von daher haben wir da sicherlich noch Möglichkeiten. Jetzt haben wir Kenny gesehen, Kenny Okpala am Wochenende mit 19 aus der eigenen Jugend, der in jedem Testspiel und jeder zweiten Mannschaft oder bei der zweiten Mannschaft auch jedes Mal gut aufgefallen ist. Und das sind die Sachen. Jeder Spieler ist für seine Leistung verantwortlich und für seine Einsatzzeiten. Und wenn er gut performt, dann ist es völlig wurscht, ob der 19, 22 oder 30 ist, dann wird er auch seine Chance kriegen. Und das ist das, wofür wir stehen. Und wir versuchen es, ja, so ehrlich wie möglich hinzukriegen und so gleichmäßig wie möglich auch zu beurteilen, was aber sicherlich nicht machbar ist.
Ja, natürlich. Ich meine, klar, dass du auch als Trainer von deiner Mannschaft überzeugt bist. Und wir sehen ja auch, dass die Mannschaft echt in Ordnung ist und alles gibt. Es ist halt nur auffällig, dass zum Beispiel so gestandene Spieler wie jetzt ein Höger zum Beispiel diese Saison nicht jetzt dabei sind, auch was die Kreativität anbelangt oder Schnatterer. Ne? Also das ist nochmal vielleicht, das waren ja keine Spieler, die sich erst entwickeln mussten, sondern es sind gekommen als Spieler, die schon Champions League bei Höger oder als Schnatterer halt ewige Zweitligaspiele gemacht haben. Das fehlt ja wahrscheinlich schon ein bisschen, oder? Oder sagst du, das ist, kriegen wir geregelt?
Ich bin eigentlich der Meinung, dass wir vom Altersschnitt her, also die ältere Abteilung hatten wir eigentlich schon. Also die sind ja da. Wir haben mit Cello einen, der an den 30 ist. Wir haben mit Becks einen bei den 30, Riedel, Jahns. Ja, ich müsste jetzt nochmal genau reingucken, wer noch an den 30 dran ist. Aber wir haben unsere 5, 6 Leitwölfe, Passisom, die 30 im Endeffekt haben oder kurz vor den 30 sind. Und von daher, wie viel wollen wir haben? Also wenn wir nachher 15 haben, die über 30 sind, dann wird es ein bisschen eng. Und ich glaube, dass wir da vom Altersschnitt her, auch da lege ich viel Wert, dass der Großteil der Mannschaft zwischen 23 und 29 sein muss, ja, weil er im Endeffekt da am leistungsfähigsten ist und trotzdem noch entwicklungsfähig. Und ich glaube, dass ein 36-jähriger Schnatterer, so gerne ich ihn auch habe und so toller Fußballer er auch war, aber er war sicherlich über seinem Zenit irgendwann drüber. Und das ist natürlich auch was der Christian Neiter, der letzte, auch dann erkannt hat, beziehungsweise auch der Schnatti leidvoll erfahren musste, dass er dann irgendwann nicht mehr im Kader war oder eben nicht mehr die erste Wahl war. Und ich glaube, dass dann so ein 36-Jähriger vielleicht nicht ganz so angenehm ist, wenn er dann nicht so zum Zug kommt wie jetzt vielleicht ein 19-Jähriger, der vielleicht gerade draußen sitzt. Also das muss man immer sehen. Und von daher behaupte ich, dass wir einen sehr, sehr guten Altersschnitt haben.
Dann lass uns doch direkt mal zum Thema Jugend übergehen, weil hast du dir schon Eindruck machen können von unserer Jugendarbeit? Erzähl doch mal ein bisschen was, wie dein Eindruck ist.
Ja, sehr viel. Ja, auch wenn es natürlich immer heißt, ein Profitrainer hat mit der Jugend eigentlich nicht viel zu tun, weil die Haltbarkeit eines Profitrainers nicht hoch ist. Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich versuche trotzdem immer, weil ich immer eigentlich an langfristige Bindungen interessiert bin und auch die meiste Zeit auch war, egal ob es in Asbach war oder auch in Wiesbaden. Und deswegen habe ich natürlich auch von der Jugend sehr, sehr viel schon angeschaut. Von der U14 bis U21 habe ich fast alle Spiele schon oder alle Mannschaften schon mal gesehen. Natürlich kenne ich nicht jeden Spieler einzeln, Wir haben jetzt in Feddersheim die U19 und die U21 als Mixteam dabei gehabt, die wir dann ab der 60. 70. Minute eingewechselt haben, die noch 2 Tore gemacht haben gegen den Oberligisten. Das sind alles so Dinge und da ist uns auch der eine oder andere aufgefallen, denn ich wusste weder das Gesicht noch den Namen vorm Spiel, habe die Jungs dann eingestellt und dann hat er mich aber nach dem Spiel, weiß ich den Namen und das Gesicht von dem einen oder anderen, ja, weil sie einfach sehr, sehr aufgefallen sind und das ist im Endeffekt der Weg und da sind wir wieder bei dem Thema. Bringt Leistung, gebt Gas, dann habt ihr die Chance, auch im Endeffekt irgendwann reinzuschnuppern. Wir hatten eine Länderspielpause, 4, 5 von der U21 als Trainingsgäste dabei, haben dann, wie gesagt, beim Spiel welche eingesetzt. Und es ist unglaublich wichtig, weil ich glaube, der Waldhof steht für die Jugend. Das war zu meiner Zeit damals schon so, dass im Endeffekt, egal ob es jetzt ein Balic oder auch ein Teber und auch ein Ati Birlik, die aus der Zeit aus entstanden sind, ganz, ganz wichtig waren für den Waldhof, um vielleicht auch ein paar Euro dann reinzuholen. Ich glaube, dass die Transfererlöse in den letzten Jahren sehr, sehr gering waren. Auch da ist ein Punkt, wo ich gerne als Trainer auch mit ansetze, dass es dem Verein einfach auch besser geht, weil Transfererlöse natürlich auch irgendwann erzielt werden sollten. Ja, dass die Jungs nicht hier ausgebildet werden und dann nach 2 Jahren für Umme abhauen, das ist natürlich immer ärgerlich. Auch das wird immer wieder passieren. Ist uns auch in den letzten Jahren passiert, aber trotzdem haben wir es auch geschafft, den einen oder anderen Spieler für einen Verein, was mir dann als Trainer immer wehtut, weil sie uns sportlich dann fehlen, aber eben finanziell dann auch dem Verein dann entlohnen. Wir können dann vielleicht auch mal nachlegen. Deswegen ist es schon das Ziel, die Nachwuchsarbeit nach vorne zu treiben und wir sitzen da öfters zusammen.
Okay, sehr gut. Was sind die sportlichen Ziele dieses Jahr und eventuell auch schon nächstes Jahr?
Ja, ich sage mal, Ziele ist doch für uns als Trainer brutal schwierig. Ja, weil ich glaube, gehen wir doch mal nur den Spieltag durch. Wenn wir gewonnen hätten, wären wir Dritter. Wenn wir ein bisschen höher verloren hätten, wären wir, glaube ich, 15. gewesen. Das ist dritte Liga. Dritte Liga ist zwischen Platz 3 und wahrscheinlich 19 sind es 6 Punkte, wenn ich richtig rechne. Ja, in der zweiten Liga sind es schon 8 und in der ersten Liga sind es, glaube ich, sogar schon 9 oder 10. Was dann, die gleiche Tabelle ist.
Dann stelle ich die Frage anders. Ja. Was wären die sportlichen Ziele oder wo würdest du sagen, das wäre eine erfolgreiche Saison, unabhängig vom Tabellenplatz?
Ja, der Tabellenplatz ist trotzdem immer entscheidend am Ende. Ja? Aber am Ende, und das ist, was für mich entscheidend ist, was ist am Ende und nicht am 3. oder am 6. Spieltag. Da habe ich schon unterschiedliche Situationen gehabt. Bin am Ende aufgestiegen, wo wir am 6. Spieltag Vorletzter waren. Ja? Bin aber auch schon entlassen worden, wo ich am 6. Spieltag wahrscheinlich Erster war. Ich weiß nicht gar nicht, wo wir letztendlich mit Ingolstadt waren, aber so in dem Dreh. Also von daher, es ist halt einfach so, ich sag, wenn der Waldhof dieses Jahr eine gute Saison spielt, wenn wir wieder unter die ersten 10 kommen, ja, dann haben wir, glaube ich, einen guten Schritt gemacht. Dann haben wir die Mannschaft, diesen Umbruch, den wir angefangen haben, haben wir erstmal erledigt. Dann können wir gucken, okay, auf was können wir weiterbauen. Dann ist eine Basis da und dann geht es eben darum, die Mannschaften zu entwickeln. Und man sieht es ja auch, egal wo man hinschaut, Wenn eine kontinuierliche Arbeit gemacht wird, ist sie meistens dann am Ende auch erfolgreich. Ja, wenn man einfach sagt, okay, es stimmt alles drumherum, Ergebnisse vielleicht noch, Leistung kann man optimieren. Ja, vielleicht muss man am Kader noch ein bisschen was optimieren. Aber wenn man langfristig und kontinuierlich arbeitet, dann ist im Endeffekt auch was möglich. Wenn du jedes Jahr im Endeffekt alles nochmal von neuem mischst, dann wird es halt immer wieder schwierig. Und ich würde mir wünschen, dass wir das hinkriegen, aber da bin ich natürlich auch nicht der richtige Ansprechpartner in dem Bereich. Ich werde mit der Mannschaft alles versuchen, dass wir erfolgreich sind dieses Jahr.
Ja, ich finde gerade das Thema Langfristigkeit da an der Stelle ganz spannendes und ich habe auch die Frage irgendwo gelesen, ich weiß nur nicht, von wem sie kam. Sie hat ein bisschen abgezielt auf Christian Streich und den SC Freiburg. Natürlich absolutes Paradebeispiel, was das angeht, Spielidee in den Jugendmannschaften, auch vom Cheftrainer irgendwie der ersten Mannschaft mitgetragen etc. Könntest du dir sowas für deine Karriere, jetzt vielleicht schon mal ganz unabhängig vom Waldhof, auch vorstellen, irgendwann mal so eine Art Trainer zu sein, der so lange an einem Standort ist?
Ich war 8 Jahre in Groß-Asbach, also von daher, das ist schon eine sehr lange Zeit. Ich war 5 Jahre in Wiesbaden, also ich glaube, dass da auch vieles auf den Weg gebracht worden ist und auch mit der Jugendarbeit, glaube ich, auch vieles auf den Weg gebracht worden ist. Und jetzt bin ich beim Waldhof und hoffe, dass wir natürlich da auch so eine erfolgreiche Phase und Ära einleiten können. Ob es dann nachher so lange ist beim Christian und beim Frank Schmidt, ich glaube, das ist schon einmalig in Deutschland und das ist natürlich heutzutage auch nicht mehr ganz so üblich. Ich denke, nach 5 Jahren wird es auch schwierig. Ja, dann musst du halt entweder so ein bisschen was drumherum auf links drehen oder du musst den Kader auf links drehen oder du wechselst halt dann irgendwann doch als Trainer. Aber wenn ich als Spieler habe ich 4 Jahre hier verbracht, das war meine längste Zeit im Endeffekt in meiner Profikarriere und wenn ich als Trainer auch die längste Zeit beim Waldhof wäre in meiner Trainerkarriere, dann hätte ich natürlich auch nichts dagegen. Okay. Aber dann wären wir wahrscheinlich auch erfolgreich gewesen und dann, ich glaube nicht, dass wir da in der Regionalliga wären zu dem Zeitpunkt, sondern ich glaube eher, dass wir da dann wirklich auch eine positive Phase gehabt hätten.
Ich will mal auf die Frage von Luca genau aufbauen. Was müsste sich beim Waldhof ändern, beziehungsweise was ist schon gegeben hier, um diesen langfristigen Weg zu gehen, à la Freiburg, à la Mainz, wie auch immer, wohl wissen, dass es natürlich nicht von heute auf morgen geht.
Ja, ich glaube, wir dürfen uns nicht kleiner machen, als wir sind. Ja, andererseits müssen wir uns aber auch nicht vorlügen, dass alles schon perfekt ist. Ja, ich glaube, wir haben eine ordentliche Infrastruktur, wir können an den Trainingsplätzen immer weiter arbeiten, die sind trotzdem gut, ja, da sind wir auch dran und wir machen das auch und ich glaube, dass wir da auch auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ich denke, dass wir am Stadion, sicherlich gibt es da Meinungen, was man verändern muss oder vielleicht auch verändern sollte. Ich mag das Stadion, ich habe da vielleicht aber auch eine andere Sichtweise auf das Stadion aufgrund meiner Vergangenheit. Ich glaube, dass wir im Fanpotenzial perfekt sind schon, also sehr, sehr gut sind und auf einem sehr guten Weg und ich glaube, in dem Moment, wo dann nochmal ein Schritt nach vorne geht, wird es noch mehr werden und die Stadt Mannheim insgesamt ist natürlich da auch sehr, sehr positiv in allem. Ich glaube, wir sind auf vielen Dingen auf einem guten Weg, aber wir wissen auch, dass wir noch sehr, sehr viele Wege zu gehen haben. Die ganzen Strukturen können sich noch verbessern, die Jugendarbeit kann wieder noch optimiert werden. Ich denke, dass da auch jetzt ein großer Schritt gemacht worden ist. Insgesamt muss ich mir auch noch ein Bild machen, aber ich glaube, wir haben Dinge, die gut sind, die man besser machen kann und wir haben Dinge, die muss man noch unbedingt verbessern und da ist sowohl von der Vereinsführung, wenn ich so alle jetzt kennengelernt habe, muss ich sagen, sehr, sehr gute Arbeit gemacht worden in den letzten 4 Jahren. Ich glaube, der Waldhof war am Boden, der war eigentlich zerstört und jetzt sind wir schon wieder auf einem sehr, sehr guten Weg und hoffen, dass wir den Weg auch weiter bestreiten können und das ist natürlich sportlich gesehen jetzt meine Aufgabe, dass wir das hinkriegen, dass wir die Mannschaft so entwickeln können, dass der Fan des Waldhofs einfach Freude hat, uns spielen zu sehen.
Du hast vorhin drüber gesprochen, wie Spieler hier ankommen, die eine gewisse Zeit brauchen, um tatsächlich auch in Mannheim anzukommen, sei es privat, sei es auch in der Mannschaft. Wie sieht's denn da bei dir aus? Wie bist du denn jetzt hier in Mannheim angekommen? Natürlich kennst du irgendwie den Waldhof von früher. Ich würde tatsächlich gerne auch die Frage gleich anschließen. Du hast auch Teile des Trainerteams übernommen. Wie läuft da die Zusammenarbeit? Also insgesamt, wie fühlst du dich? Bist du schon komplett da oder...
Ja, ich glaube, es war die einfachste Aufgabe, mich wieder in Mannheim zurechtzufinden, weil wir 4 Jahre hier zwischen 18 und 22, in seinem Lebensalter 18 bis 22, ich glaube, da wissen wir alle, dass man viel erlebt und dann noch sehr, sehr viel Positives erlebt hat und diese Stadt einfach lieben gelernt hat. Und ich komme ja auch nicht, ich ist ja nicht so, dass ich von brutal weit wegkomme. Ich komme aus dem Heilbronner Raum, also das ist ein Katzensprung hier nach Mannheim. Das heißt, ich kenne die Region sehr, sehr gut und habe mich zwar am Anfang ein bisschen verfahren, weil die Stadt sich dann doch ein bisschen verändert hat und die eine oder andere Straße anders ist, als ich sie noch in Erinnerung hatte oder vielleicht habe ich sie auch nicht mehr gut in Erinnerung gehabt. Aber insgesamt habe ich mich vom ersten Tag an sehr, sehr wohl gefühlt, habe genau gewusst, dass das der richtige Schritt ist, ja, mit dem Waldhof und war für mich auch klar, wo der Waldhof angerufen hat und die Möglichkeit dann besteht, dass ich das gerne mache und da einfach auch, ja, es hört sich immer so blöd an, wenn man dann so ein bisschen nach Hause kommen erzählt oder Herzblut oder sonst irgendwas, weil ich weiß, wie schnelllebig das Fußballgeschäft ist, aber es hat schon was Besonderes, wenn man als Spieler hier 4 Jahre war und kann dann irgendwann als Cheftrainer übernehmen. Ich glaube, ich bin mit meinem Co-Trainer öfters hier an Mannheim vorbeigefahren, wenn wir von Wiesbaden Richtung Heilbronn gefahren sind und ich weiß nicht, wie oft ich ihm gesagt habe, irgendwann müssen wir hier mal rausfahren, ja, um einfach diesen Verein zu trainieren, wenn wir dann auch bei der Spielbeobachtung waren. Und das war auch das Erste, was er mir gesagt hat, als wir dann unterschrieben haben, hat er gesagt, jetzt hast du das erfüllt, was du die ganze Zeit immer im Auto mich vollgelabert hast, jetzt sind wir wirklich hier und jetzt ziehen wir das Ding durch und auch im Trainerstab, ich glaube, dass wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben, das habe ich aber auch mit allen Trainerstäben, wo ich jetzt, egal wo ich war, weil es einfach ein gutes Miteinander ist, weil ich glaube ich schon auf eine Art und Weise auch mit den Jungs ganz gut umgehen kann und jeden auch respektiere und jeder auch seine Aufgabe bekommt und seine Aufgabe hat und die aber auch erfüllen muss. Ansonsten hat er natürlich dann auch wieder ein Problem, aber auch so ein Problem, dass wir einfach dann auch das Thema dann offen ansprechen und nicht irgendeine Art und Weise hinken. Aber wir haben ein ganz gutes Verhältnis im Trainerstab, glaube ich.
Was hat sich für dich verändert in den Jahren, wo du jetzt weg warst? Also der Hanno Balic war mal bei uns und hat erzählt, als er hier mit 18, 19 war, hat er in der Kabine irgendwie seinen Namen oder irgendwas ins Holz geritzt. Und als er dann 15 Jahre später kam, hat er festgestellt, dass es immer noch so ist wie vor 15 Jahren. Also ist alles gleich geblieben. Wie ist es für dich?
Würde ich jetzt ich kann das nicht so bestätigen, aber ich glaube, dass auch die letzten 2-3 Jahre schon mal viel passiert ist.
Ja, schon ein paar Jahre her.
Aber natürlich, der Waldhof steht für Tradition, der Waldhof steht für Herzblut. Und wenn du dann in diesen Katakomben gehst, in dem Alsenweg, dann hat es einfach was. Der Kraftraum ist kleiner als vielleicht irgendwo anders. Aber er ist alles da, was man braucht. Ja, aber man kommt halt nicht mit 20 Mann rein, sondern man sollte halt nur mit 6 oder 7 Mann reingehen. Die Kabinen wurden jetzt umgestaltet, wir haben jetzt einen Aufenthaltsraum. Also wir haben schon viel bewegt, oder Tim Schork und sein Team haben das sehr, sehr viel bewegt, auch mit Yannick Heck zusammen. Wir haben da schon geguckt, dass wir die Räumlichkeiten bestmöglich nutzen. Ja, wir können da kein neues Funktionsgebäude hinstellen, aber man kann an dem Funktionsgebäude eben trotzdem viele Dinge optimieren. Die Sauna, die Uwe Rapolder damals reingestellt hat, die ist immer noch da und die funktioniert auch noch, und das ist ja auch gut so. Aber ansonsten ist da schon vieles, vieles neu und vieles wirklich gut gemacht worden. Mit den Möglichkeiten, die da sind, und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe, wir müssen gucken, was wir haben, das optimieren, und was wir nicht haben, müssen wir eben schauen, dass wir es anschaffen oder ob es überhaupt die Möglichkeit gibt.
Okay, du hast gerade Tim Schork erwähnt, das bringt mich auf meine nächste Frage. Zum einen kannst du vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie der Kontakt damals zustande kam, und was noch wichtiger ist, was war im Endeffekt für dich der ausschlaggebende Punkt, zum Waldhof zu kommen? Und eine dritte Frage auch noch, interessiert mich auch, wenn Tim Schork zu dir kommt und sagt, er will dich als Trainer haben, und du ihn fragen würdest, wie viele andere Trainer hast du schon angefragt? Antwortet man dann richtig als Sportdirektor? Oder weiß man das als Trainer, dass da noch mit anderen Gespräche geführt werden? Das würde mich einfach interessieren.
Dass natürlich viele Fragen stellt, da muss ich erstmal natürlich ein bisschen durchatmen. Aber also das erste Mal ist eine ganz, ganz überraschende Sache, wie er an mich herangetreten ist. Er hat mich angerufen. Ja? Also das ist schon mal ganz überraschend, ne? Wahrscheinlich. Okay. Ganz einfach, er hat mich angerufen, gefragt, okay, wie sieht's aus, wie ist die Vertragskonstellation, weil ich hatte ja noch zu dem Zeitpunkt auch noch unter Vertrag gestanden bin in Ingolstadt. Deswegen war das natürlich alles ein bisschen komplizierter. Und dann habe ich gesagt, du, das kriegen wir für die Sicherheit hin, aber lass uns erstmal gucken, ob es sportlich passen kann. Und dann haben wir uns getroffen, haben uns zusammengesetzt, haben über viele Dinge geredet. Ich glaube, 4,5 Stunden an der Autobahnraststätte. Keiner hat uns erkannt. War gut. Wir haben ganz, ganz im Eck gesessen, ja, sodass uns wirklich auch niemand dann über den Weg gelaufen ist. Zumindest haben wir es nicht gemerkt, dass jemand über den Weg gelaufen ist. Und es kam ja auch nichts raus, großartig. Und dann haben wir das Ganze sacken lassen, wie es auch immer üblich ist. Und dann nach 24 Stunden hat man sich nochmal zusammen telefoniert und gesagt, okay, passt, kann es passen, kann es nicht passen. Wir haben den Kader durchgegangen, wir haben die Spielidee durchgegangen. Also wirklich sehr, sehr viel in den 5 Stunden, wo wir da gesessen haben, sind wir durchgegangen und haben wirklich auch geguckt, passt es zwischen uns beiden. Ja, und ich kenne natürlich Tim und sein Vater natürlich auch schon ein bisschen länger. Und von daher denke ich, dass wir da auf einem guten Weg gegangen sind. Und der Tim hat meiner Meinung nach eine hervorragende Arbeit gemacht in den letzten Jahren. Und man muss auch trotzdem immer wieder sehen, ist auch jemand, der ins kalte Wasser geworfen worden ist. Und wo das wirklich auch ich kenne dieses Haifischbecken, das ist nicht einfach. Und er hat sich da freigeschwommen, das ist unglaublich intensiv. Ich habe ihm immer wieder mal gesagt, mach mal Pause, ja, mach mal einfach mal einen Tag, wo du mal runterfährst, weil sonst erlebst du mein Alter nicht mehr, und das wäre sehr, sehr tragisch. Er muss da wirklich auch für sich, weil er einfach alles will und alles so schnell wie möglich, und er muss einfach auch da schauen, dass er ein bisschen runterfährt. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber er ist unglaublich akribisch und fleißig, und ich glaube, heute Abend ist er auch schon wieder unterwegs. Ich glaube, in Mainz guckt das Spiel Hoffenheim 2 gegen Mainz 2. Also ist besser informiert, als ich es jemals war, über die Regionalliga und über alle anderen Ligen, weil ich die
auf
Zeit ja auch gar nicht.
Auf welchen Spieler wird er darauf achten bei dem Spiel?
Boah, müssen wir ihn selber fragen, da bin ich nicht informiert. Kaderplanung hat nichts mit mir zu tun. Nee, doch, natürlich. Aber da geht es einfach allgemein, da geht es jetzt gar nicht um einen Spieler, was er anguckt. Aber er ist einfach immer unterwegs, und ich genieße die Zusammenarbeit mit Tim. Ich habe schon andere Sportdirektoren gehabt, und deswegen weiß ich ihn sehr, sehr zu schätzen.
Sehr schön.
War genau. Noch eine Frage von denen.
Ja, noch vergessen? Eine Frage. Ah, genau. Nee, genau. Wenn du mit dem Team. Also, ich bin erstmal irritiert, dass das nur 5 Stunden gedauert hat. Du hast eine Nacht drüber geschlafen und dann war das eigentlich mehr oder weniger eingetütet. Finde ich sehr interessant.
7 Tage hat es gedauert.
7 Tage,
also von, okay. Vom ersten bis zum letzten.
Okay.
Oder bis zur Unterschrift.
Genau, aber wenn ihr die Gespräche habt oder unterhaltet, fragst du den Sportdirektor. Habt ihr andere Trainer in Aussicht, oder fragt der Sportdirektor dich, bist du mit anderen Vereinen gerade im Austausch? Also wie darf man sich da die Ehrlichkeit untereinander vorstellen?
Ja, ich hab ihn da nicht gefragt, ob er mit anderen Trainern in Kontakt ist, weil wenn er mich kontaktiert, dann gehe ich davon aus, dass er mich auch haben möchte. Und von daher gab es da für mich gar keine, da gibt es für mich keine Rückfrage. Und das hatte mir auch das Gefühl gegeben, dass er eigentlich jetzt nicht noch drei andere Kandidaten und mal gucken, ob da irgendwas passt, sondern da ging es, glaube ich, eher, dass wir uns noch mal ein bisschen näher kennenlernen und das Ding durchsprechen und dann nach 24 Stunden sagen, okay, passt oder passt nicht zwischen uns.
War es also nicht so, dass er alle 30 Minuten ans Telefon gegangen ist, als ihr euch an der Raststätte getroffen habt?
Nee, das war nicht so. Okay. Telefon waren beide aus.
Okay, super.
Okay, vorhin hast du kurz mal das Thema Spielidee erwähnt. Ich gehe erstmal in die Vergangenheit zurück. Du hast mal erzählt, dass Uwe Rapolda war ein Idol oder Vorbild für dich.
Als das Trainer, jetzt gehört Idol, hätte, Idol.
Ja, Idol ist der falsche Begriff, aber war ein Vorbild. Du hast von ihm wahrscheinlich auch, was Spielidee und so anbelangt, einiges gelernt. Was hast du vom Uwe mitgenommen? Erste Frage. Zweite Frage. Wie würdest du jetzt deine Spielidee beschreiben, aktuell?
Ja, also muss man eins sagen, ich habe vom Uwe Rapolda natürlich sehr, sehr viel mitgenommen. Ich meine, 4 Jahre nach der A-Jugend unter Uwe Rapolda, wer das aushält, der weiß, dass dann ist man gebrandmarkt. Ja? Sowohl positiv als auch negativ vielleicht. Aber ich habe sehr, sehr viel mitgenommen und ich bin immer noch in sehr, sehr guten Austausch mit Uwe. Freue mich auch immer, wenn wir uns sehen. Haben uns jetzt auch letzte Woche erst mal kurz gesehen und von daher ist er schon ein Trainer gewesen, der zu dem Zeitpunkt einfach innovativer war als alle anderen. Er war weiter vorne als alle anderen und umso schade ist eigentlich, dass er jetzt so ein bisschen raus ist aus dem Geschäft. Aber ich habe dann auch noch mit Wolfgang Frank, mit Hans-Jürgen Boysen schon auch noch Trainer gehabt, auch mit einem Frank Wohmuth, die mir natürlich auch sehr, sehr vieles mitgegeben haben. Ich habe versucht, nur die guten Seiten vom Uwe mitzunehmen, ja, seine schlechten Seiten, wie es jeder wahrscheinlich versucht, eher zu erkennen und zu sagen, okay, die nehme ich vielleicht nicht mit. Aber er hatte schon sehr, sehr viele gute Seiten und ich glaube, dass da schon viele Trainer davon profitiert haben oder auch jeweils Spieler, die jetzt Trainer sind, die unter ihm gearbeitet haben, weil er da schon sehr, sehr innovativ und sehr, sehr weit vorne war. Und was zur Spielidee zu sagen ist, also ich stehe eigentlich schon für diese Art Umschaltspiel mit unglaublich schnellem Konterspiel. Das sind so die Dinge gewesen, die wir immer gerne gemacht haben. Ich will Hochgeschwindigkeit haben, ich will, dass der Fußball Spaß macht, den man anschaut und nicht so ein Hin- und Hergeschiebe. Ich glaube, dass wir da schon auf dem Weg sind, wo wir dann, wenn wir das Tor, ja, ich sage jetzt das Tor auch in Münster, wo der Ball dann bis zum Torwart zurückkam, dann haben wir gemerkt, sie wollen uns pressen, dann überspielen wir sie und Jesse geht dann mit Tempo in Richtung Tor und macht ihn rein. Das sind dann so die Dinge, wo ich sage, dann nicht nochmal abhaken oder nicht nochmal umdrehen oder nochmal hinten rum, sondern versuchen, okay, wenn die Möglichkeit da ist, dann ziehen wir das auch durch und gehen zum Tor oder auch gegen, ich glaube gegen Halle war es beim Heimspiel, das 1-1, als der Fehler des Gegners passiert und Minos Guras dann im vollen Tempo in den Strafraum reinmarschiert, Pasisomin anspielt. Das sind so die Momente, die ich natürlich liebe. Trotzdem haben wir uns natürlich auch entwickelt, was das Spiel mit dem Ball angeht. Ich glaube schon, dass der Waldhof insgesamt auch eine sehr, sehr gute fußballerische Mannschaft in den letzten Jahren hatte, ja, die von hinten raus einen guten Aufbau hatte, die auch nach vorne hin immer gefährlich war und das wollen wir natürlich auch beibehalten. Und wir müssen uns aber in der Defensive stabilisieren. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor und dafür stand ich eigentlich auch immer gerne für eine Kompaktheit. Auch letztes Jahr mit Ingolstadt haben wir sehr, sehr wenig zugelassen. Da müssen wir uns auf jeden Fall noch verbessern, dass wir da als Block, als Gemeinschaft besser gegen den Ball arbeiten, um dann eben versuchen, auch diesen Gegnerdruck und vielleicht auch die Standards, den einen oder anderen Standard verhindern, dass gar nicht so viele kommen, um dann eben auch die Gefahr da ein bisschen runterzufahren. Aber die Spielidee geht schon in Richtung Geschwindigkeit, in Richtung Aktivität, aktives Spiel und dann eben mit allen Phasen, die dazugehören.
Dann ärgern dich natürlich solche unnötigen roten Karten umso mehr, ne? Wie jetzt gegen Ulm.
Ja klar, weil in Unterzahlen natürlich immer eine Schwierigkeit ist, auch ein Spiel durchzusetzen. Ja, den Plan, den wir da gemacht haben, den kommt man direkt in die Tonne kloppen.
Genau, wie läuft es dann im Nachgang? Wie gehst du dann als ein Spieler, der, wie ich gelesen habe, Rekordverwarnungen hat in der zweiten Liga, 9 Platzverweise. Wie gehst du dann mit den Spielern um im Nachhinein?
Aber die muss ich auch sagen, die habe ich nur geholt, weil Torschützenkönig hätte ich nicht mehr werden können in der zweiten Liga. Ja. Aber den anderen konnte ich noch holen, deswegen haben wir in der letzten Saison noch 3 rote Karten abgeholt im Platzverweis, damit ich auch wirklich vorne dran bin und der hat auch noch Bestand und irgendwie muss man ja einen Eintrag kriegen bei Wikipedia, damit du auch was nachlesen kannst. Ja.
Und dann hast du gleich, aus dem Grund warst du auch gleich der erste erste Profitrainer mit der Gelbsperre. Ne?
Auch da wusste ich, gibt es gleich einen Eintrag. Deswegen war es wichtig, der Erste zu sein und nicht der Fünfte oder Sechste. Und habe mir das natürlich dann auch clevererweise direkt abgeholt. Nein, Spaß beiseite. Nein, ich weiß, wie die Jungs sich fühlen. Ich weiß auch, wie Jule Riedel sich da fühlt. Ich glaube, wo er ihn getroffen hat, hat er gedacht, scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Ja, in dem Moment. Aber das ist halt, man trifft in einer Millisekunde eine Entscheidung. Man hat das Gefühl, man kommt ran oder man hat das Gefühl, okay, ich muss ihn jetzt irgendwie aufhalten. Dann trifft er ihn mit dem ersten Fuß nicht. Dann denkt er, okay, ich ziehe vielleicht nochmal den anderen nach. Und dann sieht es natürlich extremer aus. Es war jetzt kein Foul, wo man einen böse verletzen kann, aber es war natürlich ein hartes Einsteigen, wo man die rote Karte auch akzeptieren muss. Ja? Und er hat es auch sofort gemerkt, hat sich bei der Mannschaft direkt entschuldigt nach dem Spiel. Er hat natürlich auch den Kopf unten gehabt, weil er eigentlich in einer sehr, sehr guten Verfassung war. Und dann bringst du dich mit so einer roten Karte eben auch selber wieder aus dem Spiel raus. Ja? Und das nicht nur in dem Spiel und für die Mannschaft, sondern eben selber auch. Und deswegen ist es wichtig, aus solchen Sachen dann auch zu lernen. Auch wenn man alt ist oder älter ist, kann man noch aus vielen Dingen lernen. Ich mache auch Fehler und wir machen alle Fehler. Und wichtig ist halt immer, aus diesen Fehlern irgendwo was rauszuholen und zu sagen, okay, das muss ich besser machen. Aber ich kann mich reinversetzen in ihn, weil ich ja dasselbe Erlebnis auch schon ein paar Mal hatte. Und ich weiß, dass man das nicht mit Absicht macht. Und man macht das auch nicht mit Vorsatz oder man denkt, okay, den haue ich jetzt um. Sondern man hat das Gefühl, man kommt ran und man kommt dann doch nicht ran. Und dann... Heute bei den alten Herren passiert mir das sogar noch öfters, weil da ist der Körper noch langsamer als der Geist. Und da wird es natürlich noch schwieriger.
Ja, okay, vielleicht noch. Bin dann schon kurz vorm Ende. Eine Frage, die wird mich interessieren, beziehungsweise der Hintergrund da zu der Frage von Kaderschmied. Hi Rüdiger, kannst du dich noch an ein Zweitliga-Abendspiel bei Fortuna Köln erinnern, bei dem ihr im Bus etwas länger als gewöhnlich auf die Rückfahrt warten musstet?
Boah. Also ich kann mich an... Ich glaube, ich weiß, auf was er hinaus will, aber ich glaube, es war nicht bei Fortuna Köln, sondern ich glaube, es war in Hannover. Ich glaube, er will darauf hinaus, dass der, unser Cheftrainer damals im VIP-Raum gegessen hat und wir im Bus saßen, oder wie war das? Oder?
Ich weiß nicht, was er raus will.
Fortuna Köln war das Abendspiel nur, wo Toni Schumacher damals entlassen worden ist in der Halbzeit. Das wäre das andere gewesen, aber da habe ich nicht im Bus gewartet, bis der Toni Schumacher kommt, weil der war ja schon daheim.
Okay.
Sondern es ging ja...
Also, das war in Hannover und genau... Ja, ihr musstet im Bus warten und der Uwe?
Ja, da gab es auch mal eine Karikatur. Ich weiß nicht, ob man das noch weiß. Da gab's
in der Sportbild. Ja, da gibt es genau. Tatsächlich, wie die Spieler an der Scheibe vom Bus hängen mit heraushängender Zunge und Uwe sitzt davor mit einem Bier in der Hand.
Ja, mit einem Bier und einem Fleischkäsweg oder irgendeinem Brötchen in der Hand und okay. Saß im VIP-Raum und wir waren im Bus und hatten Hunger. So auf die Art war so eine Karikatur drin. Da haben sie den Uwe ein bisschen gezeigt. Aber an das kann ich mich so ein bisschen erinnern. Okay, ich weiß nicht, ob er das meint oder ob er eben diese Trainerentlassung von Toni Schumacher meint, aber die waren natürlich auch legendär.
Die erinnern wir uns auch noch. Ja, und was war der Grund? Also war das eine Strafe, dass ihr im Bus warten musstet? Und der Trainer,
ich glaube, wir haben 3-0 verloren.
Ah, okay. Das ist halt, das beantwortet die Frage.
Ja, das waren noch andere Zeiten damals. Ja, da durfte man sich als Spieler nicht so beschweren wie heutzutage.
Super.
Dann kommen wir so langsam zum Ende. Schauen noch einmal ganz kurz in die Zukunft. Natürlich, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Ganz unmittelbar in die Zukunft. Samstag in Saarbrücken. Vielleicht ein ganz kurzer Ausblick. Was dürfen die mitreisenden Fans erwarten im Stadion, was für ein Spiel, ja, werden wir sehen.
Eins kann ich versprechen, wir werden uns zerreißen. Also das ist das, was ich von der Mannschaft auch erwarte. Ich hoffe, dass auch jeder so umsetzt. Also ich werde mich zerreißen, das ist Fakt. Und ich werde versuchen, die Mannschaft auch mitzunehmen. Ja, wir werden schauen, dass wir, was wir vorhin auch gesprochen haben, die Laufleistung wieder auf den Platz bringen, dass wir den Kampf annehmen, dass wir Saarbrücken natürlich auch versuchen, unter Druck zu setzen. Da ist... Ich denke, in dem Derby ist immer viel. Ich habe es selber auch schon mal gespielt. Da geht es schon richtig zur Sache. Ich habe es von beiden Seiten mal gespielt. Von daher geht es schon richtig zur Sache. Und wir freuen uns, glaube ich, drauf. Wir freuen uns alle drauf. Das Stadion wird voll. Ich glaube, 2.500 werden uns begleiten aus Mannheim oder aus unserer Stadt und werden uns da natürlich nach vorne peitschen, werden uns anfeuern. Und ich gehe davon aus, dass wir alles raushauen werden und dort uns dann für diesen Aufwand, den wir gegen Ulm hatten, hoffentlich am Samstag belohnen werden. Das ist das Ziel. Wir wollen nicht dahin fahren und irgendwie gucken, dass wir gut rauskommen, sondern wir wollen die 3 Punkte mitnehmen. Und das werden wir auch mit aller Macht versuchen. Aber wir wissen auch, ein Gegner spielt mit. Und von daher wird es nicht ganz so einfach, weil der Gegner hat natürlich auch eine gewisse Qualität.
Gut, ihr könnt alle mit nach Saarbrücken kommen. Ich glaube, ein paar Sitzplatztickets sind noch übrig, irgendwie, wer noch Interesse hat. Die Woche drauf, also jetzt am Samstag 14 Uhr in Saarbrücken, die Woche drauf, Samstag, ich glaube ebenfalls 14 Uhr, spielen wir gegen Freiburg 2. Da solltet ihr natürlich auch alle ins Karl-Benz-Stadion kommen. Rüdiger, viel zu schnell ging die Stunde rum. Irgendwie, sehr schnell. Vielen Dank, irgendwie, dass du heute Abend da warst. War sehr kurzweilig, sehr spannend. Ich glaube, wir laden dich demnächst mal wieder ein. Ansonsten, nochmal vielen Dank. Ansonsten war am Mikrofon der Nennert, der Ralf, der Luca
und der Ivo.
Und der Ivo.
Bis dann. Ciao, ciao.
Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, ja.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, ja. 1907 bis 2700 Jahre SV Waldhof, Mann, ich find's nicht übertrieben, wenn ich sag, dass es mir gut geht. Der Waldhof in meinem Leben steht. Ich stehe weiter hinter dir, egal wohin der Wind weht. Hoffenheim, RB Leipzig, halt die Fresse. Diesen Scheiß will ich nicht hören, weil wir uns niemals mit euch messen. Mir egal, was auch passiert, denn Liebe kennt keine Liga. Mit diesen Fans im Rücken gibt's für mich nur einen Sieger. Blau-Schwarz, SVW. Meine Liebe ist so large wie Markus. Doch es tut mir so oft weh, dass ich dich mein Verein nenn. So tief in meinem Herzen trage. Doch eines weiß ich sicher, ich stell dich niemals in Frage. So wie meine Eltern schon seit Jahren nur zum Waldhof gehen, werde ich mich noch in Jahren auf unserem Waldhof sehen. Das sind Primo und MJ hier vereint. Blau und Schwarz für den Verein, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich.
This is a Radio.
SV Waldheim-Mannhof, beim SV Mannheim-Waldhof, Waldhof-Mannheim.